Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Gleich zum Jahresanfang starten wir wieder mit einer neuen Ausgabe vom Podcast Neustiften. Und wie auch im letzten Jahr mache ich das gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Jörg Schumacher. Hallo Jörg.
Ja, herzlich willkommen, frohes neues Jahr.
Wir haben heute zwei Damen bei uns im Podcast. Die eine davon werden unsere HörerInnen schon kennen, weil Annika Behrendt von Talents for Good. Mit dir, Annika, haben wir ja schon einige Podcasts in der Vergangenheit aufgenommen. Hallo Annika.
Hallo Andreas, hallo Jörg.
Und ganz neu dabei, zum ersten Mal bei uns im Podcast, ist Anna Schwarz, die Leitung der Personio Foundation. Hallo Anna.
Hallo Andreas, hallo Jörg, danke für die Einladung.
Ja, Mensch, Personio Foundation, wenn man das so googelt, dann steht da, es geht um Forward-Thinking Non-Profit Organization operating in the fields of climate action and education. Übersetzt, es geht um Klimawandel und Erziehung. Was hast du mit Annika zu tun? Wie ist das mit HR zu verbinden? Erzähl mal.
Sehr gute Frage. Ja, auf unserer Website steht, welche Organisationen wir finanziell fördern. Was da noch nicht ganz so präsent ist, ist, wie wir auch ideell fördern. Und wir sind gestiftet von einem Unternehmen, das HR-Software baut, Personio. Und wir sind auch rangegangen, nicht nur mit der Mission, tolle Non-Profits auf der ganzen Welt zu unterstützen mit unrestricted funding, sondern auch das Thema HR präsenter zu machen in den NGOs. Wir kennen das Thema alle. Es gibt viel mehr projektbezogene Förderung als institutionelle Förderung. Das heißt, Budgets für HR sind häufig sehr, sehr gering. Das ist eine Sache, die wir ändern wollen. Das andere ist, auch wenn es unglaublich viele Angebote gibt, um Strategie zu beraten in den NGOs oder auch um Fundraising besser zu machen, es gibt wenige Angebote von Stiftungen, die sich wirklich um das Thema HR kümmern. Und das ist eine der Sachen, die wir derzeit aufbauen. Das ist ein Angebot für alle NGOs, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und da sind Annika und ich auch ins Gespräch gekommen. Wir wurden einander vorgestellt als zwei Menschen, die sich sehr für HR interessieren, aus verschiedenen Punkten. Und nach unserem ersten Gespräch hat sich dann auch ergeben, dass wir so ein, zwei Projekte zusammen umsetzen wollen, um einfach dieses Thema HR in der NGO-Szene präsenter zu machen, um hier mehr Informationen zu liefern. Und genau, deswegen sind wir heute hier.
Okay. Annika, bevor wir dazu kommen, was ihr konkret beide zusammen macht, lass mich doch vielleicht nochmal ausholen. Ich habe eben gelernt, du bist seit 11 Jahren Geschäftsführerin von Talents for Good. Inzwischen auch alleinige Geschäftsführerin, ist das richtig?
Ich bin seit 11 Jahren dabei, seit drei Jahren. Und seit letztem Jahr alleine.
Seit letztem Jahr alleine, genau.
Als Geschäftsführerin, aber nicht ganz alleine.
Genau. Nee, Gott sei Dank.
Gib uns doch mal einen Überblick, wie hat sich der HR-Markt für gemeinnützige Organisationen im letzten Jahr so entwickelt?
Also ich würde sagen, was generell eine Bewegung ist, seit wir angefangen haben, ist, dass überhaupt über HR nachgedacht wird. Also zu dem Zeitpunkt, als wir als Talents for Good gestartet sind, da haben wir noch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Leuten überhaupt zu erklären, warum man jemanden zum Rekrutieren dazu holen sollte, warum man sich überhaupt mit diesen Themen beschäftigen sollte. Das hat sich sehr, sehr stark verändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, vielleicht nicht unbedingt aufs letzte Jahr, aber auf die letzten 2-3 Jahre hat es nochmal eine größere Herausforderung, einfach aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die jetzt auch langsam in der NGO-Szene ankommen, gleichzeitig großen Professionalisierungstendenzen. Man braucht immer bessere Leute, man hat aber immer mehr das Gefühl, können wir die eigentlich hier für uns gewinnen und binden? Und das ist, glaube ich, der Kontext, in dem wir so stehen gerade.
Würdest du sagen, dass das im Moment ein Problem ist, auf der einen Seite zu sagen, wir müssen Kosten sparen und auf der anderen Seite dieser, du hast es gerade gesagt, Druck, im Grunde qualifizierte oder qualifiziertere Arbeitskräfte einzustellen?
Also grundsätzlich erstmal klar, ich glaube, dass da noch ganz viele Potenziale nicht gehoben sind. Also ich glaube, dass ganz viele Organisationen noch gar nicht das möglich machen, was sie irgendwie könnten. Ne? So Stichwort Leute aus anderen Branchen gewinnen. Da wird noch sehr, sehr vorsichtig agiert. Man möchte am liebsten einfach noch die gleichen Leute mit dem gleichen Stallgeruch. Und dann ringen viele die Hände und sagen, oh Gott, wir finden niemanden. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Blick, wo man hinguckt, um jemanden zu finden. Also ich glaube, da ist noch viel Spielraum da.
Nun bist du ja seit langem am Markt und hast immer mal das eine oder andere auch ausprobiert. Was hast du jetzt oder was habt ihr mit Personio vor?
Ja, wir wollen gemeinsam einen Gehaltsreport veröffentlichen und erheben erstmal. Also wir haben aus beiden Seiten festgestellt, da kann Anna auch gleich, glaube ich, nochmal was zu erzählen, dass dieses Thema Gehalt im Non-Profit ein total schwieriges ist, sehr, sehr intransparent, worunter natürlich KandidatInnen leiden, aber auch die Organisationen leiden, unseres Erachtens nach. Und es super schwierig ist, irgendwie gute Zahlen, vergleichbare Zahlen zu finden. Und das, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ein Problem ist, das wir jetzt in der ersten Edition anfangen wollen zu lösen.
Anna, sag doch mal ein bisschen was dazu.
Super gerne. Ja, ich glaube, die Transparenz ist tatsächlich was, woran wir insgesamt im Sektor noch sehr arbeiten können. Also wir kommen, das hatte ich vorhin kurz angeschnitten, wir kommen aus dem Tech-Sektor. Ich komme aus der Welt der Startups, der Scale-Ups, der Venture Capitalists.
Sag uns vielleicht noch ganz kurz, seit wann gibt es Personio?
Ja, super gerne. Uns gibt es seit Ende 2021, also auf dem Papier jetzt 3 Jahre. Ich würde sagen, so richtig Fahrt aufgenommen haben wir die letzten 1-2 Jahre. Personio selbst, das Unternehmen, das uns auch mitgestiftet hat, gibt es seit knapp 9 Jahren jetzt. Und es ist, glaube ich, eins der Vorzeige-Startups in Deutschland. Genau, und in der Arbeit, die wir auch bei Personio machen und mit unseren Investoren gemeinsam, wenn man sich das anschaut, es gibt von mindestens 4 sehr seriösen Providern jedes Jahr Gehaltsbenchmarkings, wie man es nennt, wo für jede Berufsgruppe, die es in unserem Sektor gibt, ganz detailliert Gehaltsranges gibt, also eine untere Schwelle, eine obere Schwelle, die vergleichbar ist, die auf Länder geschnitten ist, die auf verschiedene Erfahrungsgruppen geschnitten ist. Es gibt sogar bei manchen Venture Capital Investoren Stellen, die sich nur um Gehaltsprofile kümmern, Startups. Das ist das Level, das man erreichen könnte. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Aber wenn wir dazu vergleichen, was es im NGO-Sektor gibt, es gibt schon immer wieder Zahlen, aber wie Annika sagte, die Vergleichbarkeit ist schwierig. Wir haben nicht so viele, die jedes Jahr neu erhoben werden und auf die gleiche Art und Weise erhoben werden. Und ich glaube, da können wir sehr viel tun, um dieses Thema erstmal präsent zu machen, eine Transparenz zu schaffen und um dann zu schauen, okay, wie können wir jetzt die Daten nutzen und daraus Schlüsse ziehen, die vor allem, glaube ich, uns Stifter sehr stark betreffen, aber auch dann die NGOs selbst im Thema Recruiting, in dem Annika vorhin schon angesprochen hatte.
Bevor wir da aber jetzt etwas tiefer einsteigen, Anna und Annika, vielleicht mal so die Frage, woran mag das aus eurer Sicht liegen, dass gerade in diesem gemeinnützigen Bereich, in dem ja viele Menschen sich interessieren, weil sie die Vermutung haben, dass sie dort sinnstiftender arbeiten können als im klassischen Wirtschaftsbereich. Warum ist es in dieser Branche so schwierig, Transparenz im Thema Gehalt herzustellen? Oder woran ist es bisher gescheitert?
Soll ich mal anfangen? Also ich glaube, ein großer Punkt ist, dass es ein Sektor ist, in dem man gefälligst nicht für Geld arbeitet. Ja, also das ist ein Sektor, der ganz, ganz lange eine Tradition hat von Menschen, die da arbeiten, weil sie was Großes erreichen wollen. Und das hat sich teilweise wirklich ausgeschlossen mit Geld. Also wir merken auch, dass Geld ein größeres Tabuthema ist als auch in anderen Branchen. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass wir, Anna hat es ja gerade auch ein bisschen beschrieben, kein so gutes Ökosystem haben drumherum. Ja, also es gibt wenige Akteure, die überhaupt dazu in Frage kämen, zu sagen, so, wir machen jetzt einen übergeordneten Gehaltsbenchmark. Ja, es gibt ein paar universitäre Erhebungen, die dann aber inzwischen auch wieder veraltet sind. Also das heißt, das sind so 2 Gründe, die mir sofort einfallen würden.
Vielleicht ganz nüchtern betrachtet, aber der Business Case dahinter ist nicht da. Also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt im Tech-Bereich 4, 5 sehr seriöse Anbieter, die das machen. Die machen das auch nicht umsonst. Für diese Berichte zahlt man, aber man hat eben auch bezahlende Kunden, die das abnehmen. Weil das Thema Gehalt in so schnell wachsenden Startups zum Beispiel ist einfach ein Riesenthema für die Personalgewinnung. Das wurde eingesehen. Dafür wird Geld ausgegeben und dazu gehört zum Beispiel einfach zu wissen, für welche Berufsgruppe bezahlen wir wie viel. Annika hat es gesagt, bei uns im Sektor ist es nach wie vor so, dass man über dieses Thema nicht so richtig spricht und die Leute sollen da eigentlich nur ideell motiviert sein. Daher glaube ich, der Business Case war bisher einfach nicht gegeben. Wir machen das jetzt natürlich auch unbezahlt, weil wir das Thema an sich voranbringen wollen. Aber wenn man mehr professionelle Anbieter auf den Plan rufen will, bräuchte man natürlich auch zahlende Kunden.
Das verstehe ich. Annika, aber was ich nicht verstehe, ist, ich meine, du bist jetzt nun von euch beiden etwas länger am Markt. Du kennst die ganzen Tricks und Kniffe. Du weißt auch ohne Gehaltstabelle wahrscheinlich, was die meisten so verdienen oder verdienen wollen. Warum willst du das jetzt transparent machen? Warum nicht weiter die Erfahrung und das Wissen für dich nutzen?
Das ehrt mich, diese Reputation, aber es ist de facto nicht wahr. Na, also allein dadurch, dass wir mit einem Teil der Organisationen nur zusammenarbeiten, ne, die im Zweifelsfalle auch vielleicht die Organisationen sind, die sich eher einen Personaldienstleister leisten, haben wir auf jeden Fall ein verzerrtes Bild vom Markt. Das ist ganz, ganz klar. Und mal abgesehen davon, dass ich nicht so richtig von Geheimwissen, also das ist keine Idee, die ich so spannend finde, sondern ich glaube, es ist wirklich interessant, mal diese Diskussion aufzumachen darüber, was ist eigentlich Geld, was für eine Rolle spielt Geld auch in diesem Sektor. Ich bin total stark angetrieben davon und auch Talents for Good mit seiner Mission, dass wir wollen, dass die besten Leute in diesen Bereichen arbeiten. Und hart gesagt kann man eben nicht die besten Leute in diese Bereiche bekommen, wenn die allein schon denken, dass man hier nicht gut bezahlt. Na, also ganz oft ist ja auch das Bild vom Sektor schlimmer als die Wirklichkeit. Ja? Und das ist einfach auch ein Faktor, der diese Organisationen hemmt, die besten Leute zu bekommen.
Aber gut für diesen Nebensatz, ne? Dass das Bild schlechter ist, als der Sektor tatsächlich bezahlt. Weil ich hätte jetzt spontan in meiner naiven Art gedacht, naja, jetzt allen zu beweisen, wie grottenschlecht dieser Sektor bezahlt, das ist, glaube ich, nicht das Ziel, das ihr, glaube ich, euch vorgenommen habt. Anna, in deinem LinkedIn-Profil sieht man, dass du seit knapp 2 Jahren in dieser gemeinnützigen Welt dich bewegst. Wie waren so deine Eindrücke, als du das erste Mal aus deiner Strategieebene, du kommst ja von einem der großen Beratungsgesellschaften, gab es bei dir so eine Art Ernüchterung, als du auf einmal in der gemeinnützigen Welt gelandet bist, oder haben sich alle deine Erwartungen erfüllt?
Meine innere erste Antwort war im Gegenteil. Also ich hatte das Glück, jetzt mit extrem beeindruckenden SozialunternehmerInnen zusammenzuarbeiten über die letzten 2 Jahre. Also von der Qualität der Arbeit eher was riesig Beeindruckendes, wo die Ernüchterung stattgefunden hat. Es ist das Thema, das Annika ziemlich auf den Punkt gebracht hat, dieses, man darf eigentlich nicht über Geld reden und man darf in dem Sektor eigentlich kein Geld verdienen wollen. Und häufig reden wir ja noch gar nicht über die Riesengehälter, sondern reden davon über Gehälter, mit denen man sehr gut einfach seine Familie unterstützen kann. Wir reden nicht darüber, uns einen Porsche zu kaufen. Und hat eine Ernüchterung stattgefunden, weil dieses Thema nach wie vor so tabu ist, was ich schwierig finde, ehrlicherweise, und was mich auch antreibt, das anders zu machen. Unser Motto bei der Personio-Stiftung ist so, warum sollten wir nicht gut bezahlen? Wohl wissend, dass Gelder häufig Spendengelder sind und dass wir damit sehr vernünftig umgehen müssen, sagen wir mal. Aber wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen dazu, der Sektor bezahlt tatsächlich gar nicht immer so schlecht. Vor allem bei den Einstiegsgehältern sind wir besser unterwegs, als man so denkt. Ich glaube, wo es wirklich signifikant wird, ist, es gibt keine großen Gehaltssprünge. Und es gibt auch für GeschäftsführerInnen, die länger dabei sind, die eine richtig große Verantwortung tragen, nicht die Gehälter, die es im Privatsektor gibt. Und jetzt muss es nicht diese Sprünge geben, denn wir müssen jetzt nicht über irgendwie große sechsstellige Beträge reden, aber man muss schon schauen, wie kann man Leute incentivieren, nicht nur in den Sektor zu gehen, sondern auch zu bleiben. Und auch zu bleiben, wenn es wirklich hart wird. Und da ist Gehalt vielleicht zumindest ein Hygienefaktor dafür, dass man nicht deswegen sagt, okay, das ist so hart und ich kann davon nicht mal gut meine Familie unterstützen, jetzt schmeiße ich alles hin. Und ich glaube, das sind so Sachen. Ernüchterung ist ein interessantes Wort. Ich glaube nicht Ernüchterung, aber das eher der Antrieb, hier gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, die Bedingungen besser zu gestalten.
Ja, ich finde das spannend, Anna, dass du das nochmal sagst, weil du kommst ja, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, aus einer ganz anderen Generation, die in den dritten Sektor hineingegangen ist, als ich es vor 30 Jahren gemacht habe. Also ich komme aus der alten Welt und du kommst ja so aus dieser Start-up-Welt und du erlebst quasi auch nochmal diese Start-up-Aktivitäten auch im gemeinnützigen Bereich, auch in eurer eigenen Stiftung, wenn ich das rausgehört habe. Und ist das diese Chance zu zeigen, dieser Unterschied vielleicht, Annika, die Frage an dich, wie neue NGOs agieren im Vergleich zu den alten etablierten? Ist das da eine Punkt, der vielleicht durch so einen Gehaltsvergleich ans Tageslicht kommt. Und die zweite Frage an dich, Annika, ist es tatsächlich so, dass viele den Sektor dann wegen des schlechten Gehaltes verlassen? Weil ich persönlich habe das Gefühl, man ist frustriert, aber man bleibt.
Okay, also wir erheben in unserem Gehaltssurvey für vier verschiedene Positionen die Gehaltsranges und wir erheben aber auch, wie alt sind die Organisationen, wie groß sind die Organisationen, wo sind die geografisch, in welchem Bundesland eingesiedelt. Ne? Und dann werden wir sehen, was uns diese Daten Interessantes offenbaren. Ne? Also wir gehen natürlich mit ein paar Hypothesen rein, aber ganz grundsätzlich werden wir sehen, ob es sowas gibt wie Organisationen, die vor dem Jahr X gegründet sind, bezahlen allesamt besser als die Alten oder wie auch immer. Wäre eine interessante Sache rauszufinden. Würde ich nicht unbedingt glauben, ehrlicherweise, aber. Und zu diesem frustriert sein, aber bleiben, es kommt halt drauf an, wo man hinguckt. Also ich glaube, das ist schon, also ich erlebe viele Leute, die sagen so, das ist mir jetzt hier irgendwie alles zu dusselig. Ich habe jetzt hier irgendwie jahrelang eine gute Arbeit geleistet und ich merke, dass ich nicht über die Runden komme mit meiner Familie zusammen und deswegen gehe ich auch raus. Ich glaube auch, dass es ein bisschen so eine Dimension gibt, wie auch bei Fluktuationen in Organisationen, ne? Wer geht und wer bleibt und vielleicht sind manchmal auch diejenigen, die gehen, die auch sehr, sehr schmerzlich vermisst werden. Ich bin fertig. Soll ich noch was dazu sagen?
Okay. Ich dachte, es käme noch was. Anna, Frage an dich. Wenn ich das richtig gelesen habe, habt ihr natürlich auch als Stiftung eine etwas andere Ausgangslage als viele andere gemeinnützige Organisationen. Ich glaube, die Gründer, Investoren und das Unternehmen selbst haben 3 Millionen in diese Stiftung gelegt. Ne? Da könnte natürlich, könnten andere gemeinnützige Organisationen ja auf die Idee kommen und sagen, ja, mein Gott, ihr habt auch das Geld, um die Leute entsprechend zu bezahlen, so wie du es gerade ausgeführt hast. Glaubst du, dass das ein Punkt ist, also ist das Geld da, um die Leute richtig zu bezahlen oder ist das Geld gar nicht da, um die Leute zu bezahlen? Oder was glaubst du, wo ist der Knackpunkt? Weil man könnte ja sagen, ist doch relativ einfach, ne? Wir machen jetzt so eine Gehaltsumfrage, dann ist völlig klar, wer gute Leute braucht, der muss gut bezahlen, du hast es eben auch schon mal gesagt, dann mach das doch endlich. Also was ist da, hängt das mit den Spendengeldern zusammen oder ist das eine Einstellung am Ende des Tages?
Oder ist auch, also du hast natürlich recht, wir kommen aus einer sehr lukrativen Situation als Stiftung selbst. Also wir haben mehr als 3 Millionen Euro Startkapital bekommen, plus uns gehört 1% von Personio. Also wir haben noch ein richtiges Vermögen da, was sich hoffentlich zeitnah auszahlt für uns. Das ist eine andere Startsituation. Mir geht es darum gar nicht so sehr um uns selbst oder die Organisation, die wir fördern, sondern insgesamt möchte ich auch helfen, den NGOs ein Argument mit an die Hand zu geben, wenn sie in die nächsten Verhandlungen mit Stiftern gehen. Wir selbst fördern, was ich am Anfang gesagt hatte, wir fördern institutionell. Bei uns gibt es, sage ich mal, no strings attached zu der Förderung. Also wir ermutigen die Organisation sehr, in ihre Teams zu investieren, in die Organisation an sich zu investieren. Wir sind völlig fein damit, wenn man davon auch Boni bezahlt, Teamausflüge bezahlt oder sonst was bezahlt. Ich weiß aber auch, dass diese institutionelle Förderung eher selten ist. Also in den USA haben wir nach wie vor 80% projektgebundene Förderung. In Deutschland wabern Zahlen von 70-80% her. Bei dieser projektgebundenen Förderung, das kennt ihr selbst sehr gut, muss jede einzelne Ausgabe rechtfertigt werden. Jede Stelle da drin muss doppelt und dreifach rechtfertigt werden. Und wenn wir für die Stelle jetzt nochmal mehr Geld bezahlen sollten, dann kommen richtig Diskussionen auf. Und ich möchte im Prinzip gerne mit dieser Studie, und da, ich glaube, die Motivation teilt Annika, den NGOs helfen zu sagen, Leute, hört mal zu, wir haben die und die Stellen und wir bezahlen deutlich unter Marktwert. Wenn wir die Projekte überhaupt umsetzen wollen und nicht nur die Projekte umsetzen wollen, sondern eine Organisation aufbauen wollen, die resilient ist, die dauerhaft nachhaltig wirklich gute Resultate generiert, dann müssen wir unsere Leute einfach ordentlich bezahlen. Und wie gesagt, wir sind als Stiftung, wir wollen da mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sind eine kleine Stiftung, wir können bedingt viel tun, aber wir können helfen, das Thema präsent zu machen und wir können den NGOs helfen, dieses Argument zu machen, wenn sie das nächste Mal in Verhandlungen mit ihren Stiftern sind.
Annika, wie ist die Akzeptanz denn von der Umfrage?
Das können wir jetzt noch nicht sagen, weil wir starten damit am 13. Januar und dann werden wir sehen, aber wir trommelwirbeln jetzt schon ein bisschen. Aber ich wollte vielleicht noch einen Punkt dazu ergänzen, und zwar, ich finde dieses Thema, wir haben halt kein Geld, ist auch ein Thema oder ein Satz, hinter dem sich Organisationen im Non-Profit auch gerne mal verstecken. Ne? Also ich rede jetzt nicht von den kleinen Organisationen, die es da gerade aus dem Ehrenamt geschafft haben und sich jetzt hier mit Mühe und Not irgendwie die halbe Stelle irgendwie, ne? Aber es gibt durchaus Organisationen, die finanziell gut genug aufgestellt sind, um ihre Leute gut genug zu bezahlen. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wir produzieren ja keine Maschinen, sondern das, was der Output der Organisationen ist, ist 1:1 von Menschen gemacht. Ne? Das heißt, es ist das wichtigste Gut, was wir in Organisationen haben. Und ich glaube schon, dass es da an der einen oder anderen Stelle auch eine Gewohnheit gibt, wenn ich es jetzt mal so wohlwollend ausdrücke, einfach mit dem, wir haben kein Geld, deswegen bezahlen wir alle, einfach Leute kurz zu halten, aber damit auch die Organisation kurz zu halten. Also das müssen wir ganz ehrlich sagen. Ne? Mir geht es nicht darum, dass ich sage, wie alle sollen 150.000 Euro verdienen. Kann man sowieso drüber sprechen, was eigentlich eine Obergrenze von einem guten Gehalt ist, ja, in Zeiten von Klimawandel und so weiter. Aber mir geht es schon darum, dass es Quatsch ist anzunehmen, man könnte irgendwie die beste Arbeit machen und die Ziele, diese wichtigen gesellschaftlichen Ziele, die wir erreichen wollen, mit den Leuten erreichen, die jetzt halt vielleicht noch aus dieser Generation übrig sind, die sagen, ich möchte aber nichts anderes machen oder die halt nichts anderes finden. Ne? Also das wäre ja die wirklich schlimme Auswirkung, wenn dann irgendwann die drittbesten Leute in unseren NGOs und Stiftungen und so weiter arbeiten. Ne? Also hier will überhaupt niemand despektierlich offen. Das ist mit Sicherheit noch nicht so. Aber das kann ja sein in der Zeit, in der wir immer höhere Kosten haben. Ne?
Genau, Annika kommt gerade zu einem Punkt, der richtig spannend ist aus meiner Sicht. Und zwar dieses Thema, da sind wir natürlich ein bisschen vorsichtiger, aber dass manche NGOs finanziell gar nicht so schlecht ausgestattet sind. Aber es ist das Argument, was jeder akzeptiert, dieses Argument, wir haben nicht genügend Geld, um die Leute zu bezahlen. Und ich glaube, neben dem, dass wir gerne die NGOs Argumente an die Hand geben wollen, kann man auch ab dem Punkt so ein bisschen hinterfragen und sagen so, naja, ihr habt das schon und lasst uns das Thema Gehalt mal abräumen. Hier sind ungefähr die Benchmarks, wenn ihr darin bezahlt, alles okay. Was dann richtig spannend wird, ist, Annika hat mir in unseren Vorgesprächen häufiger berichtet, es gibt total spannende Modelle, wie man zum Beispiel Anreize schaffen kann oder auch Gehälter fairer verteilen kann, die deutlich innovativer im sozialen Sektor sind als im Privatsektor, weil das Geld knapp ist. Aber ich glaube, wir machen diese Gehaltsstudie aus meiner Sicht schon auch ein Stück weit darum, lasst uns manche Diskussionen abräumen, um andere zu ermöglichen. Wenn wir zum Beispiel abgeräumt haben, was sind denn die Gehaltsbänder ungefähr für welche Stufe und man bezahlt innerhalb dieser, dann kann man drüber sprechen, okay, und was können wir jetzt on top machen, um unseren Leuten Sicherheit zu geben, tolle Anreize zu geben, spannende Modelle zur Aufteilung von eben übrigen Geldern zu geben. Und ich glaube, die Diskussion haben wir oft gar nicht, weil wir uns so drauf festhalten, so alle werden so schlecht bezahlt. Und ich glaube, dahin möchten wir ganz gerne auch kommen, wenn wir mal die Resultate ausgewertet haben.
Also ich finde dieses Wort kein Geld, das ist natürlich spannend, Annika, das hören wir ja auch. Und ich habe ja beruflich eher mit der anderen Seite zu tun, also gerade auch mit Startups, Anna, die sich engagieren wollen. Und die tatsächlich, und da ist so ein bisschen dieses Narrativ, die Geschichte, höre ich immer wieder, naja, die ganzen NGOs sind ja nicht wirtschaftlich rentabel. Und dieses Argument, wir haben kein Geld, um anständige Gehälter zu zahlen, unterstreicht ja im Zweifel auch genau diese Unterstellung, sie sind nicht rentabel genug. Und ich glaube, das ist auch einer der kritischen Kriterien, warum sich gerade junge Unternehmerinnen und Unternehmer eher gegen die Unterstützung von etablierten NGOs wenden und lieber dann, wie bei dir, Anna, etwas Eigenes gründen. Glaubt ihr, dass wir aus dieser Argumentation irgendwann rauskommen können? Kein Geld?
Schwierige Frage. Ich hoffe, dass wir sie so ein bisschen umdrehen können und so sagen können, also was ist es uns wert? Und Annika hat vorhin schon kurz angesprochen, wir reden hier zum Teil über mit die wichtigsten sozialen Themen, die die NGOs bitte bearbeiten. Wir reden über Klimawandel, wir reden über Bildung, wir reden über soziale Arbeit, über Integrationsarbeit und so weiter und so fort. Das ist so essentiell für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da ist schon die Frage, wie viel ist es uns wert, dass diese Arbeit weitergemacht wird? Und da sehe ich zum Beispiel auch in der Verantwortung, du hast gerade die Tech-Szene oder die Startup-Szene angesprochen, wo viele junge Leute sehr früh zu sehr viel Geld kommen. Was macht man mit diesem Geld? Und nur weil man dieses Vorurteil hat in der NGO-Welt, sozusagen, da kann man kein Geld machen oder da passiert nicht so viel oder sonst irgendwas. Wie gesagt, Vorurteile kann nicht der echte Fall. Glaube ich, entschuldigt es einen nicht vor der Verantwortung zu sagen, okay, wenn wir zum Beispiel so viel Geld so früh gemacht haben, was können wir denn damit machen? Was können wir denn auch weitergeben von diesem Geld, dass wir das Thema in dem sozialen Sektor lösen, ganz lösen werden wir es nie können, aber vielleicht ein bisschen aufheben, dass so wenig Geld da ist. Also ich glaube, wir werden die Diskussion wahrscheinlich immer haben. Aber die Frage ist, wie kann man gut Mittel neu verwenden und wie sprechen wir eher darüber, nicht wo ist Geld da, sondern wo ist es uns wert, dass wir Geld reinstecken?
Ich sehe auch so eine große Chance darin, ne? Also wenn wir die ganze Zeit so um diese Blackbox der Gehälter rumschleichen, ne? Dann nimmt das, glaube ich, einen sehr, sehr viel größeren Raum ein als notwendig. Und Anna hat es ja eben gerade beschrieben, Geld ist ein Hygienefaktor, ne? Das muss stimmen, aber das ist nicht der Grund, weswegen die Leute in unserem Sektor den Job machen sollen. Das ist leider in manchen Wirtschaftsbereichen so. Das soll bei uns nie im Leben der Fall sein, ne? Aber wenn wir dieses Tuch da wegziehen, und dann ist, glaube ich, das Thema auch nicht mehr so groß, und dann können wir mal anfangen, über andere Sachen zu sprechen. Und ich finde es einfach zentral wichtig zu sagen, hey, dieser gemeinnützige Sektor, der wird notwendiger und dringender denn je. So, ne? Wir sehen ja gerade, was für große transformative Herausforderungen da stehen. Und ich würde so gerne viel mehr anfangen, darüber zu sprechen, was diese Organisationen irgendwie an Wirkung schaffen können und warum es das braucht und warum um Gottes Willen es eigentlich irgendwie alle immer noch akzeptabel finden, dass ein guter Job danach bewertet wird, dass man am meisten auf dem Konto hat. Also sorry, jegliche Studie sagt, dass Selbstwirksamkeit, Zufriedenheit, Verbundenheit, das Gefühl zurückzugeben, das ist, was Menschen glücklich macht. Und wir rennen durch die Welt und sind immer noch der Meinung, der Typ, der den größten Paycheck am Ende bekommen hat, ist der tollste Hecht, so, ne? Und das ist eine Diskussion, die müssen wir aus dem Gemeinnützigen reinbekommen. Das macht sonst niemand. So, und jetzt lass uns doch endlich dieses Geldthema wegkriegen, auf eine saubere, ordentliche Art und Weise zum ersten Mal bezahlen, auf die man sich verlassen kann, damit wir über die Sachen sprechen können, die uns wirklich ausmachen.
Aber ich glaube, genau diese Aussage wird viele Personalchefs von NGOs freuen. Dass es tatsächlich nicht die Frage ist, wer den größten Check, sondern wer hat wirklich die größte Wirkung. Ich glaube, das, Annika, ist nochmal ein ganz, ganz spannender Aspekt. Das andere, was ich rausgehört habe, ist, wenn klar ist, wie die Breite eines Gehaltes ist, dass dann auch die Organisationen, die sich nicht trauen, mehr zu zahlen, weil sie denken, das sei in der Branche nicht üblich, durchaus eine Motivation haben, da auch nochmal drüber nachzudenken. Da seht ihr offensichtlich auch eine Perspektive drin. Aber Annika, du sagtest gerade, diese Befragung startet am 13. Januar. Könnt ihr uns nochmal 3, 4 Sätze zum technischen Ablauf sagen und was müssen unsere HörerInnen tun, um auch einen Teil beitragen zu können?
Okay, ich fange mal an, dann Anna ergänzt, was ich vergessen habe. Also wir fangen an, wir haben das Design so gebaut, dass man ohne irgendwelche Registrierungen oder sowas dran teilnehmen kann. Und wir schreiben proaktiv selbst viele Organisationen, Stiftungen, NGOs, Sozialunternehmen an, teilzunehmen. Und wir werden auch gucken, dass wir den Link so verbreiten, dass auch Organisationen, die von uns nicht angeschrieben werden, teilnehmen können. Wir arbeiten jetzt auch ganz viel mit Kooperationen und Netzwerkpartnerschaften zusammen. Das Goodie dafür, dass man teilnimmt und sich in Anführungszeichen so nackig macht, was ja bestimmt ein paar so empfinden werden, ist, dass wir an alle, die teilnehmen, die anonymisierten Rohdaten verschicken. Das heißt, es wird danach natürlich einen Report geben, ein schönes PDF, was man sich runterladen kann mit 10, 15 Seiten Auswertungen. Aber die sich beteiligen, die werden halt die Möglichkeit haben zu sagen, super, mit den Rohdaten vergleiche ich mich mal selber mit allen Organisationen der gleichen Größenordnung oder mit allen in Nordrhein-Westfalen oder was auch immer. Ja, und das ist, glaube ich, ein super guter Anreiz, dass man da jetzt Daten hat, auf die man gut und individualisiert zusammen zugreifen kann.
Und wie lange ist der Zeitraum? Also wie lange kann ich dran teilnehmen?
Bis Ende Februar ist es offen. Vielleicht noch eine Ergänzung, Annika, weil du meintest, die Organisationen machen sich in Anführungszeichen nackig. Man nimmt, wenn man möchte, anonym teil. Man kann entscheiden, dass man den Namen der Organisation angibt und auch öffentlich angibt, dass es alle einsehen können. Aber der Default ist erstmal, dass die Daten anonymisiert und aggregiert werden, sodass keine Rückschlüsse möglich sind.
Und wann können wir mit der Auswertung rechnen? weil wir müssen ja auch, Jörg, für diesen Podcast ja noch einen Folgetermin machen, weil wir natürlich auch über die Auswertung mit euch sprechen wollen.
Mai. Wir gehen von Mai aus. Wir haben auch schon ein paar große Branchenveranstaltungen angefragt, ob wir den Report bei denen vorstellen dürfen. Haben da auch erstmal ganz positive Rückmeldungen und genau, werden dann das genaue Datum verkünden.
Und was wünscht ihr euch für die Menschen, die jetzt diesen Podcast hören?
Also ich wünsche mir persönlich, dass ganz viele teilnehmen, dass ihr Lust habt teilzunehmen, weil ihr auch interessiert an dem Thema seid. Und für alle anderen wünsche ich mir, Annika hat es vorhin ganz gut gesagt, dass wir dieses Thema abräumen. Dass diese Blackbox kleiner wird, weil es einfach vernünftige Daten gibt und dass wir dann anfangen, darüber zu sprechen, wie kann man ganz kreative Gehaltsmodelle gestalten, die Anreize schaffen und ein gutes Leben ermöglichen.
Dem habe ich nichts dazu hinzuzufügen.
Bevor wir den Link dann hier veröffentlichen, demnächst, der kommt natürlich auch über neues Stiften, das machen wir natürlich, habe ich trotzdem jetzt nochmal eine Backmesser-Frage. Ihr mögt es mir verzeihen, aber der Journalist in mir hat natürlich ein bisschen gezuckt, lieber Annika, als du gesagt hast, man kann lange über Gehaltsobergrenzen in Zeiten des Klimawandels diskutieren. Was ist denn eine Gehaltsobergrenze in Zeiten des Klimawandels, wenn es 150.000 Euro nicht sind?
Ach so, naja, ich mache es mal ein bisschen spitzen, ne? Aber es ist ja auch nicht wahr, dass wir alle so wahnsinnig viel wie möglich verdienen müssen, ne? Weil auch klar ist, was passiert, wenn man hohe Gehälter hat, man fliegt noch zweimal mehr in Urlaub, man schafft sich das noch größere Haus an oder das zweite Auto, dritte Auto. Mhm. Also das ist aber auch das ist noch ein bisschen früh, aber diese Diskussion würde ich auch super gerne führen. Weil ich glaube, es gibt auch ein zu
hohes Gehalt. Du hast jetzt nicht gesagt, je weniger Gehalt, desto weniger fliegt man in Urlaub, ne? Oder?
Doch, ich glaube ja, sie hat auch drauf abgezielt, dass natürlich auch die Dichte der Motorboote bei geringen Einkommen offensichtlich geringer ist als bei höheren Einkommen.
Also ich bin mir ganz sicher, dass im NGO-Bereich die Dichte der Privatjets deutlich niedriger ist als in der Gesamtgesellschaft und Gesamtwirtschaft.
Als bei DAX-Unternehmen wahrscheinlich. Ja.
Annika, vielleicht kann ich dich noch ein bisschen unterstützen mit dem Thema, weil wir haben tatsächlich in München zum Beispiel eine Zirkularitätsstudie gemacht und München hat, obwohl München tolle Systeme hat, um Materialkreisläufe zu verbessern und sonst was, hat München so fatal abgeschnitten, weil der Konsum pro Kopf einfach exorbitant hoch ist. Und das liegt natürlich schon auch daran, dass die besten Gehälter mal mit in München gezahlt werden oder zumindest in Bayern. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Argument, was Annika's Aussage unterstützt, dahingehend zu sagen, so okay, wir müssen nicht alle unendlich viel verdienen, weil es dann doch leichter ist, sich doch nochmal das Auto zu kaufen oder das Motorboard und den Jet. Wenn wir schon über Möglichkeiten sprechen.
Ja, da bin ich mal gespannt, was Herr Merz dazu sagt. Der hat ja auch eigene Vorstellungen. Aber wir wollen jetzt ja nicht ins Politische gehen. Insofern, Jörg, danke für diese Frage, weil die stellte ich mir vorhin auch. Ich habe nur gedacht, wenn wir jetzt ins Politische abdriften, dann...
Dann hat sie wieder die Kommentarspalten voll. Oh Gott, die Arme.
Ja, aber ich finde, Jörg, du bist ja Journalist und die Frage ist ja auch...
Da habe ich ja keine Hemmung und siehe da, ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Insofern toll, dass ihr bei uns wart, toll, dass ihr das vorgestellt habt. Wir werden das begleiten natürlich und bezieht uns gerne mit ein. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir dann die Ergebnisse auch hier in dieser Runde spätestens im Mai, so habe ich das verstanden, vorstellen können.
Danke euch.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.